Radio Free FM, huiuiui, mit Hall und Echo hier, live vom Hans und Schoffi Sollplatz machen wir heute die Sendung Eine Stunde mit. Die gibt es normalerweise alle vier Wochen aus unserem traumhaften Studio. Heute gibt es die live hier in der Stadt mit wunderbarem Blick aufs Rathaus. Vielen Dank hierfür für die Kulturabteilung der Stadt Ulm, dass sie es möglich macht. Und wir haben selbstverständlich wie immer einen Gast dabei und ich freue mich sehr, dass er hier an diesem idyllischen Ort Zeit und Raum für uns gefunden hat. Ich begrüße sehr herzlich den Herrn Professor Dr. Maximilian Fichtner. Hallo, Herr Fichtner.
Hallo.
Sehr schön, dass Sie hergekommen sind. Wir werden die Zukunftsfragen jetzt mal ganz kurz klären, zumindest die Zukunftsfragen, was den Antrieb und die Batterien betrifft. Denn Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm und der stellvertretende Direktor am Helmholtz-Institut. Sagen Sie vielleicht mal kurz ein, zwei Worte zum Helmholtz-Institut, was da der Hintergrund ist, warum Sie nicht einfach nur an der Uni forschen, sondern diese Sache des Institutes, des Helmholtz-Institutes gegründet haben.
Ja, das Helmholtz-Institut wurde 2011 gegründet als ein gemeinsames Institut des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT, und der Uni Ulm. Damals war schon klar, dass die Batteriewelt deutlich neue Impulse braucht. Und das KIT als sehr starkes ingenieurstechnisches Institut war sehr daran interessiert, einen kompetenten Partner in der Grundlagenforschung zu finden und mit denen dann ein gemeinsames Institut zu gründen. Und Ulm ist einer der ganz wenigen Orte in Deutschland, an denen die Elektrochemie noch sehr lebendig war zu dem Zeitpunkt. Es ist auch nicht allzu weit weg. Und so kam man dann zusammen, praktisch die beiden Expertisen, die man an jedem Standort hat, zu bündeln in diesem gemeinsamen Institut.
Und da geht es jetzt primär um Batterieformen und Materialien. Das heißt, es wird geforscht, aber auch explizit entwickelt?
Es wird vor allem geforscht. Also wir sehen uns so ein bisschen als die Trüffelsucher in der Landschaft der elektrochemischen Energiespeicherung. Das heißt, wir versuchen, neue Konzepte für die elektrochemische Speicherung zu finden und zu testen, wie weit man damit kommen kann.
Dann gehen wir doch gleich mal mitten rein ins Thema. Wie sieht es denn aktuell aus bei der Forschung nach Batterieformen und Materialien? Was ist gerade aktuell State of the Art? Wo sind Sie dran?
State of the Art ist definitiv die Lithium-Ionen-Batterie. Und da gibt es jetzt so ein paar Entwicklungen, wie man sich die Zukunft vorstellt. Das eine ist natürlich, dass man versucht, kritische Rohmaterialien weitgehend aus der Batterie zu verbannen, also so Materialien wie Kobalt zum Beispiel und in weiterer Perspektive vielleicht auch Lithium. Und dann versucht man auch, die Batterie sicherer und langlebiger und kostengünstiger zu machen. Und was Thema Sicherheit und höhere Speicherkapazität angeht, da forscht man im Augenblick auch stark an einer sogenannten Festkörperbatterie. Das ist eine Batterie, die keinen flüssigen Ionentransportmechanismus mehr hat, also keinen Elektrolyten mehr, der flüssig ist, sondern in der alles fest ist und die dann praktisch auch nicht mehr brennen kann.
Aktuell, was ist denn in so einer Batterie alles drin? Sie haben jetzt kritische Materialien angesprochen. Welche Materialien habe ich denn jetzt, wenn ich mir eine Batterie kaufe fürs Handy oder fürs Auto? Was ist denn da drin?
Also ich versuche mal, die Batterie vielleicht insgesamt ein bisschen zu erklären, wenn wir Zeit haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Regale. Ja, ein IKEA-Regal links und rechts. Das eine steht ein bisschen höher als das andere. Und jetzt haben Sie eine Reihe von Fußbällen, auf die schreiben Sie alle Lithium drauf. Und wenn Sie jetzt diese Lithium-Fußbälle in das Regal einsortieren, was ein bisschen höher steht, dann können Sie auf das Regal draufschreiben Minus, das ist der Minuspol, das ist die sogenannte Anode und die Batterie ist geladen. Das untere Regal ist noch leer. Und dann rütteln Sie ein bisschen dran, die Lithiumbälle purzeln raus über einen Zwischenraum, das ist der sogenannte Elektrolyt, und sortieren sich dann in das untere Regal ein. Und wenn die alle da drin sind, da wo sie eigentlich sein möchten, da ist die Batterie entladen und das ist in der Kathode. Das eine Regal, was ein bisschen höher steht und was die Anode darstellt, das ist im Augenblick aus Graphit. Graphit kennen wir aus dem Bleistift zum Beispiel, das schwarze Zeug, was sich auf dem Papier irgendwie niederschreiben lässt. Das ist Graphit, das ist reiner Kohlenstoff, der in so Schichten aufgebaut wird. Und zwischen diesen Schichten, das ist unser Regal, sortiert sich das Lithium ein. Auf der Kathodenseite, auf der Pluspolseite, da haben wir eine Verbindung aus Metallen und Sauerstoff, ein sogenanntes Metalloxid. Und das ist im Augenblick in den Autos ist es eine Mischverbindung, in der Nickel, Mangan und Kobalt drin sind. Man kann aber auch andere Material nehmen, wie Eisenphosphat oder Schwefel und Kohlenstoff. Es gibt also eine breite Varietät, aber im Augenblick ist das dominierende Material das Nickel-Mangan-Kobalt oder abgekürzt NMC-Material.
Und warum brauche ich das? Weil sonst die Fußbälle nicht zur Kathode wandern.
Das ist ein Material, was sehr stabil ist und was auf geringem Raum viele dieser Fußbälle unterbringen kann. Das ist der Vorteil.
Also da geht es um die Größe und um die Geschwindigkeit dann auch der Batterie.
Die Geschwindigkeit und die Speicherkapazität. Also wenn ich viele dieser Fußbälle in das Regal reinkriege, dann hat es was damit mit der Speicherkapazität zu tun.
Gehen wir mal ganz kurz historisch zurück. Womit hat das Ganze angefangen? Welches Material war mal in und ist jetzt verpönt sozusagen?
Also ursprünglich, als die Lithium-Ionen-Batterie kommerzialisiert wurde, das war im Jahr 1992 von Sony, da hat man auf der Minuspolseite damals tatsächlich schon Graphit verwendet. Die Pluspolseite war reines Kobaltoxid. Ja, und viele wissen ja, Kobalt ist so ein bisschen ins Gerede gekommen, weil man gesagt hat, erstens mal ist es selten, es ist giftig. Und dann ist es auch noch verbunden mit teilweise mit Kinderarbeit im Kongo. Ja. Und in der Forschung war es eigentlich schon vor 20 Jahren relativ klar, dass man den Kobaltanteil so weit wie möglich verringern, wenn nicht sogar eliminieren möchte. Und dann hat man von diesen 100% Kobalt, hat man in den 2000er Jahren, konnte man das runterschrauben auf 30%, indem man dann Nickel und Mangan dazugegeben hat. Dann 20%, dann 10% und in neuen Tesla-Akkus sind im Augenblick nur noch 2,8% drin.
Was ist denn an diesem Kobalt so toll, dass man das unbedingt braucht?
Das Kobalt macht alles besser, wenn man so will. Es verbessert die Leitfähigkeit des Materials, das heißt die Schnellladefähigkeit. Und es macht diese Regale stabiler. Das heißt, die Lebensdauer erhöht sich dann auch.
Stichwort regenerative Möglichkeiten. Ist abzusehen, dass vielleicht mal in so einer Batterie etwas drin ist, was einfach so wächst bei uns?
Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten auch an einem ziemlich verrückten Material, was aber fantastische Eigenschaften hat. Das ist das sogenannte Kupferporphyrin. Man muss sich vorstellen, in der Natur gibt es überall natürliche Stoffe, wie zum Beispiel das Chlorophyll. Das ist ein ringförmiges Molekül, was in der Mitte ein Loch hat. Und in diesem Loch sitzt ein Metall. Und wenn ich das Metall als Magnesium da drin habe, dann nennt man das Chlorophyll. Wenn ich statt Magnesium Eisen rein tue, dann heißt es Hämoglobin. Wenn ich stattdessen Kobalt rein tue, heißt es Vitamin B12. Und wenn ich stattdessen Kupfer rein tue, dann ist es der blaue Blutfarbstoff von Spinnen und Krebsen. Ja? Und das ist insofern ein bisschen verrückt, weil dieses Molekül kann unglaublich schnell elektrische Ladung speichern und wieder abgeben. Und das davon auch eine ganze Menge. Das heißt, wir können eine Batterie in einer Minute B- oder entladen mit sowas. Und da sind wir jetzt im Augenblick auch daran, mit einer großen Firma praktisch ein Teil der Batteriewelt, die bisher mit giftigen Materialien gearbeitet hat, ersetzen zu wollen. Das heißt, das entwickeln wir jetzt.
Mit Blut von Kerbtieren, von Spinnen, oder?
Wir müssen keine Tiere töten dazu.
Sie benutzen die aber den Lageplan sozusagen, den Bauplan des Blutes.
Genau. Also wir kennen die Moleküle, die da eine Rolle spielen. Das sind auch nicht genau die Moleküle, sondern die werden chemisch modifiziert. Nur dann funktionieren sie in unserem Sinne. Aber das Grundgerüst ist eben aus diesem blauen.
Und wie stellt man das dann her? Aus welches Material brauchen Sie dann zur Herstellung?
Naja, Sie haben als Grundgerüst haben Sie zum Beispiel das sogenannte Phthalocyanin. Das ist ein Material, das finden Sie überall. Das ist zum Beispiel der blaue Druckertoner, ja, oder blaue Druckerfarbe und in einigen anderen. Also Bereichen von der Industrie. Das wird großtechnisch hergestellt.
Also das heißt, das wäre dann kein Problem. Und das ist auch vom Abbau her dann auch problemloser.
Naja, sie haben immer noch Kupfer drin. Ja? Das heißt, also die Materialien, die würden wir dann halt hinterher entsprechend recyceln, um die Metalle wieder zu gewinnen.
Das heißt, diese Problematik, die wird es bei Batterien immer geben? Oder ist mal abzusehen, ich kann eine Batterie aus einer Bananenschale oder aus irgendwas komplett recycelbaren herstellen?
Das kommt drauf an. Also ich habe jetzt über den Pluspol gesprochen, der Batterie. Bei dem Minuspol ist es schon so, dass man zum Beispiel bei nicht Lithium-Ionen-Batterien, aber Natrium-Ionen-Batterien Kohlenstoffe verwendet, die jetzt nicht aus Graphit sind, sondern Kohlenstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden. Wir hatten vor einiger Zeit im Institut mal eine Arbeit, die sich damit befasst hat, herauszufinden, welche Arten von Biomasse da am besten geeignet sind. Und da haben wir festgestellt, dass Erdnussschalen eigentlich die beste Speicherkapazität liefern und die beste Stabilität und Performance.
Also das heißt, die Zukunft ist Erdnussschalen und nachgebautes Spinnenblut, um es mal sehr flapsig und provokant zu sagen. Aber da könnte es theoretisch hingehen. Das klingt dann schon so ein bisschen wie Zukunftsvisionen. Man kauft sich eine Tüte Erdnüsse und kann dann mit den Schalen sein Auto antreiben.
Nee, kann man nicht.
Wird man nicht. Also nicht antreiben, wir reden ja von der Batterie. Ne?
Sie müssen das Zeug verkohlen und auf eine bestimmte Art und Weise nachbehandeln und dann geht es.
Aber Sie sind also quasi da sehr, sehr innovativ, was das betrifft. Also wenn Sie sagen, Sie schauen bei den Spinnen und Kerbtieren nach, wie die das machen, der blaue Farbstoff. Sie schauen in Erdnüssen und Sie lernen dann von der Natur.
So ist es.
Was hat die Natur uns voraus? Was hat die in den vielen Millionen Jahren der Evolution? Was kann die besser, als Sie aktuell noch können oder die Forschung aktuell noch kann?
Naja, ehrlich gesagt kann sie vieles nicht so gut wie unsere technischen Produkte, weil die Natur immer das Gesamtsystem optimiert. Ne? Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel das Blattgrün anschauen, das ist ja ein Energiesammler. Ja? Das hat eine grottenschlechte Wirkungsgrad im Vergleich zu einer Solarzelle. Aber das Problem ist ja, dass ein Baum nicht das Ziel hat, möglichst viel Energie zu sammeln, sondern ein Baum hat das Ziel, sich selbst praktisch über die Jahre hinweg zu retten und möglichst, also seine Ressourcen möglichst effizient einzusetzen. Und dazu muss er sich auch irgendwie reproduzieren und muss halt möglichst viele Samen bilden und sowas. Wenn er alles in die Optimierung von seiner Energiegewinnung steckt, da hätte er nichts gewonnen.
Okay, deshalb nimmt man eben nur Teile daraus und kann nicht sagen, man übernimmt das System an sich,
genau.
Sondern man spickt sozusagen ein bisschen.
Man muss schauen, wo die Natur besonders gute Lösungen erarbeitet hat und dann kann man daraus lernen.
Mhm. Jetzt ist es ja so, Sie haben ja schon diesen Kobalt angesprochen und das Lithium, das gibt es ja begrenzt auf dieser Welt nur. Gibt es da schon Ideen, wann das weg ist oder... Stehen Sie da unter Zeitdruck mit Ihren Erdnussschalen?
Naja, also einen Zeitdruck gibt es natürlich, weil es gibt natürlich auch den Wunsch, die Batterien auch billiger zu machen. Und in dem Moment, wo ich teure Metalle drin habe, wie Kobalt, kann ich den Preis nicht wirklich gut senken. Ein anderer Weg könnte sein, dass man jetzt ein völlig anderes Material nimmt, wie das angesprochene Eisenphosphat. Das ist ein Material, das kann man bergmännisch abbauen, das ist in Massen vorhanden. Eisen gibt es wirklich genug auf der Erde. Und man könnte damit ein Material bauen, was sich sehr, sehr schnell beladen lässt und was irrsinnig stabil ist und vor allem sicher. Das Problem bisher war, man hat es nicht verwendet, weil es ein sehr leichtes Material ist. Und wenn das Material sehr leicht ist, dann ist es auch ziemlich fluffig. Das heißt, es nimmt eine Menge Platz weg. Und ich muss ja möglichst viel Speichermaterial in einen begrenzten Raum in diese Batterie reinbringen. Und wenn das Material sehr fluffig ist, ist das schwierig. Und die Chinesen haben es jetzt gerade geschafft und die haben im Sommer ein neues Auto rausgebracht, diesen Raumbedarf von diesem Lithium-Eisenphosphat zu halbieren. Und dadurch haben sie eine Batterie geschaffen, mit der jetzt ihr neues Flaggschiff, der BYD Han, kann man 600 Kilometer weit fahren, in 3,9 Sekunden auf 100. Es ist kein Kobalt mehr drin, kein Nickel mehr drin, kein Mangan mehr drin. Man kann einen Nagel in die Batterie einschlagen, kann die crashen, da passiert nichts.
Mhm. Okay, zur Sicherheit kommen wir gleich nochmal. Also Sie haben sozusagen mehrere Probleme. Die Batterie soll schnell zu laden sein. Ja. Die Batterie soll natürlich sicher sein. Sie darf auch nicht zu heiß werden. Sie dürfen keine teuren Materialien, sie dürfen keine giftigen Materialien. Das sind natürlich alles Sachen, die es für Sie schwieriger macht, weil Sie sich ja nicht auf ein oder zwei Probleme feststellen können, sondern das Gesamtpaket. Also ist das die Komplexität dann die Hauptschwierigkeit, vor der Sie stehen, diese vielen Ansprüche, die wir an die Batterien haben?
Also als Wissenschaftler pickt man sich üblicherweise ein Teilproblem raus. Man kann nicht alles auf einmal bearbeiten, aber bearbeitet es dann halt in einem bestimmten Kontext. Den Kontext müssen wir kennen und wir müssen schauen, welchen Kontext wir wählen, wo wir dann auch diese Verbesserungen erreichen wollen. Das kann auf der Lithium-Ionen-Batterie sein, das kann auch bei völlig neuen Batterietypen sein, wie in unserem Exzellenz-Cluster, wo wir dann versuchen, Lithium durch andere Metalle zu ersetzen, wie Natrium oder Magnesium oder Aluminium. Das sind alles Metalle, die extrem häufig auf der Erde vorkommen, wo wir kein Ressourcenproblem haben. Die sind auch nicht giftig.
Sagen Sie vielleicht nochmal ein Wort zu diesem neuen Cluster, diesem Polis. Das heißt, Sie bereiten sich schon auf das Zeitalter der Nach-Lithium-Ära vor. Oder was bedeutet das Polis?
Also Polis heißt tatsächlich Post-Lithium Energy Storage, also Energiespeicherung jenseits Lithium. Wir versuchen herauszufinden, was möglich ist mit elektrochemischen Speichern, sprich Batterien, die kein Lithium mehr enthalten. Ja, sondern wie gesagt, wo wir diese Fußbälle, wo wir dann eben nicht mehr Lithium draufschreiben, sondern Natrium, Magnesium, Aluminium oder Calcium. Und das ist sehr spannend, es ist aber zum Teil auch sehr, sehr schwierig, weil diese Metallionen, die haben ganz andere Eigenschaften. Aber ich sag mal, der große Benefit, der dahinter steckt, ist natürlich, dass die in Massen verfügbar sind. Natrium haben wir in unbegrenzter Menge Meersalz drin, ist Natriumchlorid. Magnesium, die Schwäbische Alb besteht zur Hälfte aus Magnesium. Also dieser weiße Stein, das ist Dolomit. Dolomit ist ein gemischtes Magnesium-Calcium-Carbonat, wie der Chemiker sagt. Das heißt, wir haben das Zeug hinterm Haus. Wir müssen da nicht irgendwelche Salzseen in Chile beackern oder Minen in Australien. Das heißt, wir hätten diese Rohstoffe auch vor Ort und könnten damit auch entsprechende Industrie aufbauen.
Wie gehen Sie jetzt ran, wenn Sie so einen neuen Rohstoff suchen? Sagen Sie, okay, Lithium ist besonders gut in der und der und der Eigenschaft. Was könnte das denn noch machen? Oder wie kommen Sie darauf, dass Sie jetzt das mit Magnesium versuchen? Oder hat da einer von Ihren Assistenten einen lustigen Einfall, über den man erst spottet und dann schafft man es doch irgendwie? Oder sagen Sie, ich schaue mir genau die chemische Beschaffenheit von dem Material an und suche dann in den verwandten Stoffen nach Lösungen?
Naja, das ist ein bisschen so wie mit dem Esel und der Mohrrübe, die vor ihm hängt. Wir versuchen erstmal rauszufinden, wie groß diese Mohrrübe ist und ob die uns wirklich lockt. Das heißt, wir fangen eigentlich erstmal am Schreibtisch an und machen ein paar Rechnungen und rechnen aus. Wenn ich jetzt ein System hätte, was zu 100% funktioniert, dann kann ich also durch bestimmte Formeln einfach ausrechnen, was da zu erwarten ist an Speicherkapazität und Leistung. Wie würde das denn aussehen? Ist das ein Speicher, der dann besser wäre als die gegenwärtige Lithium-Ionen-Batterie? Welches Potenzial hat er dann? Und dann stellen wir fest, eigentlich fast alle dieser Alternativen haben das Potenzial, höhere Speicherkapazitäten im Raum zu erzeugen. Das heißt, die würden vor allem kleinere Batterien versprechen. Das heißt, man könnte in die gleiche Batterie mehr Speichermaterial bringen bzw. mehr Speicherkapazität unterbringen, auch wenn es hier und da ein bisschen schwerer wäre.
Und dann fangen die Experimente sozusagen an?
Dann gehen wir wieder zurück zu dem Bild. Wir haben die beiden Regale und wir haben die Fußbälle dazwischen. Bei den Fußbällen haben wir jetzt gesagt, das ist zum Beispiel Magnesium. Und dann müssen wir schauen, wie könnte denn das eine Regal aussehen und wie könnte das andere Regal aussehen. Bei Magnesium ist der Vorteil, wir müssen das Magnesium nicht wie das Lithium im Minuspol in so einem Kohlenstoff verstecken, sondern wir können es einfach als Magnesiumfolie haben. Das heißt, wir haben das dann unverdünnt vorliegen. Das ist schon mal ein Vorteil. Die Schwierigkeit ist auf der Pluspolseite. Da gibt es Schwierigkeiten bei dem Material, wie gut es das Magnesium aufnimmt und wie leicht es das hinterher auch wieder abgibt. Das heißt, wir müssen zusätzliche Energie aufwenden, um das Magnesium in die Struktur reinzubringen und dann hinterher wieder rauszuholen. Es gibt im Augenblick noch Verluste. Das heißt, der Wirkungsgrad von so einer Batterie ist noch nicht so optimal. Es ist nicht besser als eine Bleibatterie zum Beispiel. Und die Lebensdauer, das heißt, wie oft ich das B- und Entladen kann, das ist im Augenblick auch noch begrenzt.
Ist verlustfrei generell möglich oder geht es physikalisch nicht?
Nochmal, können Sie...
Verlustfreie Energie, also dass es gar keine Verluste gibt, ist es generell möglicher? Oder sagt man, wenn man bei 3-4% ist, dann ist man quasi am Optimum angekommen?
Ja, also wenn Sie die heutigen Lithium-Ionen-Batterien anschauen, die sind schon... Also in der Nähe bei 90% etwa. Da ist schon sehr viel optimiert worden. Da geht das Ganze recht leicht und flüssig vonstatten.
Also kann man sagen, das ist eine Sache, wo nicht das ganz große Problem ist, wo man sagt, mit 90 ist man schon relativ gut aufgestellt.
Bei Lithium nicht, bei Systemen wie Magnesium oder Calcium schon eher.
Dann machen wir hier mal eine ganz kurze Pause mit Herrn Professor Dr. Fichtner. Dann gehen wir gleich jetzt nochmal generell auf Ihre Produkte ein, also die Batterien, ob es da irgendwelche Problematiken gibt. Das war jetzt erst so der erste allgemeine Teil. Dranbleiben hier bei Radio Free FM. Es geht jetzt gleich weiter, eine Stunde mit dem Herrn Professor Dr. Maximilian Fichtner.
25 Jahre
Free FM. Länger on air als Berblinghair.
So, zurück bei Radio Free FM mit Autoverkehr heute und Hall. Und auch hat man das ab und zu mal schon ein bisschen die Kirchenglocken gehört. Wir sind nämlich hier live draußen am Hans- und Sophie-Scholl-Platz mit wunderbarem Blick aufs Rathaus. Wir haben natürlich immer noch den Herrn Professor Dr. Maximilian Fichtner bei der Sendung Eine Stunde mit hier zu Gast. Und jetzt wollen wir mal fragen, etwas, was natürlich, mit dem Sie oft konfrontiert werden, ist ja die Gefährlichkeit dieser E-Autos. Sie brennen uns ja alle nieder, explodieren, Ihre Batterien werden heiß und die Feuerwehr kann nicht löschen, um nur mal einige Punkte anzubringen. Sind jetzt die E-Autos generell gefährlich oder wie schaut es generell aus mit, wann haut es mir den Akku im Handy um die Ohren und das Auto steht in Flammen? Oder warum macht es das überhaupt?
Ja, genau. Also glücklicherweise gibt es mittlerweile halt auch belastbare Zahlen dazu. Es gibt ja doch eine ganze Menge von Elektroautos auf der Straße. Und wenn man jetzt einfach mal die gefahrenen Kilometer vergleicht von einem Elektroauto oder wenn man die als Basis hernimmt von einem Elektroauto und von einem Auto mit Verbrennungsmotor, dann brennen Elektroautos 45 Mal seltener als Autos mit Verbrennungsmotor. Also heute schon, auch ohne jetzt vielleicht zukünftige Sicherheitsmaßnahmen. Und das ist eine Sache, die halt in den Medien so eher nicht ankommt, weil wenn jetzt ein Auto mit einem Dieselmotor oder Benzinmotor brennt, dann schafft es das allenfalls mal in die Lokalnachrichten. Während wenn mal irgendwo ein Tesla oder sowas brennt, dann ist das gleich national eine Sensation und wird natürlich von vielen hervorgehoben, dass das alles unsicher sei. Aber wie gesagt, Elektroautos brennen, das ist ganz klar nachgewiesen, 45 Mal seltener. Und das wird sich in Zukunft auch noch weiter verbessern, weil es eben neue Wege gibt, Batterien zu bauen mit sichereren Materialien oder Bestandteilen, die auch überhaupt nicht mehr brennbar sind.
Was auch noch gesagt wird oft, ist, sie brennen anders, quasi, dass unsere Feuerwehren da nicht vorbereitet sind, weil sie nicht wüssten, wie man damit umgeht, was gefährlicher sei zum Löschen. Gibt es da auch Studien?
Ja, das ist ein urbaner Mythos irgendwo. Da gibt es durchaus Studien. Die letzte Studie, die ich jetzt kenne, ist aus der Schweiz. Da hat die EMPA, das ist die Eidgenössische Material- und Prüfanstalt, das ist ein bisschen sowas wie unser TÜV, die haben Tunnelunfälle untersucht. Die haben also Modelltunnel und haben da ein Elektroauto einfach mal brennen lassen. Ja. Und was sie halt festgestellt haben, ist, dass die Brandlast von einem Elektroauto praktisch nicht sich nicht groß unterscheidet von der von einem Benzinauto. Ich meine, da muss man halt auch damit rechnen, dass man da 60, 70 Liter Benzin drin hat. Das ist eine Riesenmenge. Und die Feuerwehr, die sagte, Naja, letzten Endes ist es auch so, dass das brennbare Material nur zum Teil in dem Benzintank steckt oder in der Batterie. Heutzutage sind viele, viele Teile im Auto aus Kunststoff. Das brennt alles mit und das trägt halt entscheidend auch mit zur Brandlast bei. Ich glaube, was in beiden Fällen schwierig ist, ist tatsächlich den laufenden Brand zu löschen. Also wenn Sie jetzt sich mal anschauen, jetzt ein Benzinfahrzeug, wenn Sie das löschen, da haben Sie dann hinterher trotzdem ein ausgebranntes Gerippe dastehen. Das ist bei einem Elektrofahrzeug ähnlich. Da ist auch das Problem, Sie haben ja kein auslaufendes Benzin, was sich dann entzündet, sondern es ist alles in einem Gehäuse, was dann brennt. Da kommen Sie schlecht rein. Das heißt, das müssen Sie mehr oder weniger ausbrennen lassen. Und dann am Ende, oder Sie packen das Ganze und tauchen das einfach in eine Wanne, um das einfach brachial mit Wasser abzukühlen.
Jetzt gibt es ja auch immer wieder die Geschichten von den explodierenden Handy-Akkus oder sowas in der Richtung. Warum machen das denn die Batterien überhaupt?
Also explodierende Handy-Akkus, das ist seltener geworden. Das kann mehrere Ursachen haben. Einerseits kann es sein, dass die Batterie überladen wird. Das ist aber heute durch die Steuerelektronik, durch die Ladeelektronik weitgehend ausgeschlossen. Dann kommt die Batterie in gefährlichen Zustand und der Elektrolyt zersetzt sich. Das ist also eine brennbare Flüssigkeit, die sagen wir, sich ähnlich, unter dem Feuer ähnlich verhält wie Benzin zum Beispiel. Oder es gibt einen mechanischen Defekt in der Batterie. Ne? Wenn ich einen mechanischen Defekt habe, weil da bei der Produktion irgendwie ein Metallsplitter reingefallen ist oder weil die Batterie verbogen oder beschädigt worden ist, dann kann es passieren, dass innen drin ein Kurzschluss entsteht. Und wenn innen drin ein Kurzschluss entsteht, dann heizt sich das Ganze an der Stelle auf. Und die Flüssigkeit, die die Batterie enthält, dieser Elektrolyt, der verdampft dann und entwickelt einen Haufen Druck und das sprengt dann die Batterie. Und es kann dann praktisch eine Feuererscheinung geben, wenn das dann rauskommt und so verpufft.
Also ist das Problem nicht die generelle Funktionsweise der Batterie, sondern eher, wenn Materialien unsauber gearbeitet werden in der Produktion.
Genau. Also die Verarbeitung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das war auch der Grund, weshalb früher chinesische Batterien viel gefährlicher waren, weil man dort die Produktion noch nicht so im Griff hatte. Das hat sich mittlerweile erledigt, das Problem. Oder dass halt tatsächlich irgendwo eine mechanische Beschädigung aufgetreten ist durch einen Unfall oder dass einer das halt verbogen hat oder was auch immer.
Und bei den vielen Millionen Akkus, Batterien, die produziert werden, ist natürlich klar, dass ab und zu mal gibt es ein paar Promille-Aussetzer und dann passiert sowas einfach. Aber das Verfahren an sich, würden Sie sagen, ist sicher?
Ja, das muss sicher sein. Das wird ja auch geprüft und muss zugelassen werden. Das heißt, die haben vor einer Zulassung eine sehr lange Sicherheitsprüfung zu durchlaufen. Und wenn sie die nicht bestehen, dann dürfen die das nicht auf den Markt.
Also kann man sagen, die sehr emotional geführte Debatte mit den E-Autos, ob die jetzt gefährlich sind oder mit dem Brandlöschen, da können Sie von wissenschaftlicher Seite aus, können Sie das nicht so unterstreichen. Die brennen weniger, die Autos. Und der Brand ist im Prinzip nicht eins zu eins, aber ähnlich vergleichbar wie mit dem eines Benzinautos.
Also das ist nicht nur die wissenschaftliche Seite, das zeigt einfach die Beobachtung. Wenn es so und so viele Autos mit so und so viel Fahrtkilometer gibt und man stellt fest, so und so viele Autos brennen davon, dann kann man ganz klar sagen, okay, pro gefahrenem Kilometer sind es 45 mal weniger bei E-Autos. Ob man da Wissenschaftler ist oder nicht, das ist einfach eine Tatsache. Und die Frage, wie sich das löschen lässt, wie gesagt, kann ich selber eigentlich nicht beurteilen. Da muss ich darauf zurückgreifen, was die Feuerwehr sagt. Und die Feuerwehr, also jetzt die EMPA-Untersuchung, das war jetzt eine Sache. Ich habe aber Ähnliches gehört von der Feuerwehr Hamburg, die praktisch ein ähnliches Statement dazu abgegeben
haben. Okay, kommen wir mal weiter, weg vom E-Auto generell zur E-Mobilität. Kommen wir um Brennstoffzellen und Batterien gar nicht mehr rum mit der E-Mobilität, oder? Das heißt, die hat die größte Rolle in diesem ganzen Sektor.
Naja, die E-Mobilität mit Batterien und Brennstoffzellen ist eine der wesentlichen Komponenten, wenn wir einerseits weg wollen vom Öl. Was viele nicht so auf dem Radar haben, ist, dass wir nicht nur ein CO2-Problem haben, sondern die Anzeichen verdichten sich, dass uns auch das, sagen wir, das leicht zugängliche Öl langsam ausgeht, sodass jetzt immer mehr Öl durch Fracking und durch den Abbau von Teersanden gewonnen werden muss. Und da wird es halt immer lausiger, sage ich mal. Das heißt, die Ressourcensituation sieht so aus, dass das Öl immer dreckiger wird, wenn man so will, weil durch die Abbaubedingungen beim Fracking oder bei den Teersanden irrsinnige Mengen an Wasser verschmutzt werden oder gebraucht werden. Die Teersande, die jetzt in Alberta in Kanada abgebaut werden, die verschlingen bereits ein Viertel der gesamten Trinkwasserreserven der gesamten Provinz in Alberta. Und das wird sich jetzt noch ausweiten. Das heißt, hier haben wir eine immer schlechter werdende Situation. Der CO2-Fußabdruck vom Verbrenner wird immer größer. Und wir versuchen halt gleichzeitig bei der E-Mobilität durch neue Fertigungsverfahren, durch die Verwendung von grünem Strom bei der Herstellung der Batterien, den Fußabdruck dieser Systeme von vornherein so klein wie möglich zu machen. Und das ist teilweise schon umgesetzt und wird in wenigen Jahren komplett umgesetzt sein.
Das heißt, wenn wir unseren Mobilitätsstandard aufrechterhalten wollen oder respektive sogar noch ausbauen, dann werden wir hier um diese Sache der E-Mobilität mit Brennstoffzellenbatterien nicht drumherum kommen, in der Menge des Verkehrs, wie wir es jetzt haben.
Ja, wie gesagt, es gibt einerseits die CO2-Ziele, die uns eigentlich dazu zwingen, das so zu machen. Aber was uns noch viel stärker dazu zwingt, ist halt die Rohstoffsituation. Das heißt, wenn wir irgendwann mal nur noch wenig Öl zur Verfügung haben, dann müssen wir sowieso eine Alternative finden. Es glauben viele nicht. Viele sagen, oh, das wird ja schon seit den 90er Jahren behauptet und sowas. Und wenn man dann mal fragt, woher das kommt, dann sagen sie, ja, da gab es diesen Club of Rome, da hat es in den 70er Jahren schon behauptet. Ja, und wenn man sich dann mal anschaut, was die behauptet haben, es ist richtig. Die haben behauptet, dass die Rohstoffe runtergehen, aber wann? Nicht in den 80er oder 90er Jahren, sondern in den 2020er, 2030er Jahren. Und wenn man sich die Zahlen mal vergleicht, was die vorhergesagt haben und was tatsächlich eingetreten ist bisher, dann ist es eine erstaunlich präzise Vorhersage, die vor 50 Jahren gemacht haben.
Und Fakt ist ja, sie sind endlich, das heißt, ob die jetzt in 20 oder 30 Jahren, für uns persönlich ist es vielleicht entscheidend, aber für die weitergehenden Generationen ist es nicht entscheidend. Das bedeutet, wir haben eigentlich gar keine Alternativen, als da auf etwas zu setzen, was eben erneuerbar ist. Sonst wird es eben diese Energie und diese Fortbewegung einfach gar nicht mehr geben. Und wir haben es ja jetzt schon, dass es immer schwieriger und immer unzugänglicher wird. Und auf der anderen Seite tut man ja sehr viel Geld investieren, dass man ja in die Forschung, in andere Forschung besser investieren könnte, ja, anstatt in Fracking oder in andere Fördermaßnahmen, könnte man das ja in die neue Mobilität stecken. Da hätte man, sagen wir mal, nachhaltigere Sachen erreicht, denke ich mal. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen letzten Endes halt auch schauen, wie wir den Rohstoffeinsatz optimieren. Ich muss dazu auch sagen, bei dieser ganzen Debatte, welche Rohstoffe da kritisch sind und was da alles verwendet wird. Wir werden es nicht schaffen, 1 Milliarde oder 2 Milliarden Kraftfahrzeuge, die wir im Augenblick haben, mit einer anderen Technik zu betreiben, was immer diese Technik auch sein mag, ohne Rohstoffe zu verbrauchen. Das heißt, egal, ob wir jetzt auf Wasserstoff gehen, ob wir auf Batterien gehen oder was weiß ich, Synfuels oder was es da alles gibt, wir werden nicht drum herum kommen, Rohstoffe zu verbrauchen. Letzten Endes müssen wir vergleichen, was die beste Wahl ist, wo brauchen wir am geringsten Rohstoffe, sind das Rohstoffe, die wir in irgendwelchen, ich sag mal, Kulturlandschaften gewinnen wollen, oder sind das Rohstoffe, die wir irgendwo aus einer Wüste holen wollen? Solche Fragen müssen wir uns stellen und beantworten. Und
wenn man sich jetzt hier umschaut im beschaulichen Ulm, haben wir natürlich auch eine strategisch günstige Ecke uns rausgesucht. Die Mobilität, die pulsiert ja wahnsinnig. Ja? Das heißt, da müssten alternativ die Leute sich massiv einschränken, was natürlich auch sehr unpopulär ist und ja auch auf der anderen Seite keiner haben möchte. Ja? Kommen wir nochmal zum Thema, was ich auch angesprochen habe, Nachhaltigkeit. Das ist ja auch immer so ein Thema, die Batterien seien nicht so nachhaltig. Also das eine ist ja die Gewinnung, von denen haben wir ja schon gesagt am Anfang, teilweise nur in Afrika, Kongo, vorgehaltenen Materialien, aber auch die Nachhaltigkeit. Das können wir alles nicht abbauen und es würde dann ganz problematisch werden. Gibt es da auch schon Studien, dass es nachhaltig ist oder gibt es da noch offene Probleme, wo Sie sagen, das ist noch ein ganz, ganz großer Faktor, wo wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben, die Nachhaltigkeit? Oder spielt es in Ihren aktuellen Studien mit den Materialien schon eine Rolle?
Naja, es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wie gesagt, wir sind ja schon dabei, solche Substanzen wie Kobalt komplett aus der Batterie zu verbannen. Die aktuelle Tesla-Batterie enthält 2,8% nur noch, gegenüber 100% in den 90er Jahren. Das ist nur noch ein kleiner Faktor. Und ich sag mal voraus, in 4-5 Jahren wird eine Batterie weniger Kobalt enthalten als die Kurbelwelle von einem Verbrennungsmotor. Weil in den ganzen gehärteten Stählen, da ist ja auch Kobalt drin. Und in Werkzeugstählen und in Katalysatoren, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht nur die Batterien, in die das geht. Außerdem haben wir Kobalt auch in unseren Handy-Akkus und in Laptop-Akkus. Das heißt, bei den Akkus kann man es verbannen, früher oder später. Ob es gelingt, bei den Stählen und bei den Katalysatoren das zu verbannen, weiß ich nicht. Dann haben wir solche Sachen wie Lithium. Lithium ist, wie gesagt, ist ein Element, was sehr ideal funktioniert in der Batterie. Es ist klein, es ist leicht, es wandert schnell zwischen den beiden Polen hin und her. Wir sind dabei, Alternativen zu suchen, die deutlich nachhaltiger sind. Mit Natrium funktioniert es auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber die Batterien wären im Augenblick noch ein bisschen größer und schwerer als die Lithium-Ionen-Batterie. Aber das verbessert sich, muss man mal schauen, wie wir da weiterkommen. Ja. Und letzten Endes, was unumgänglich ist in jedem Fall, ist, dass wir in eine Kreislaufwirtschaft einsteigen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass die Batterien alle zum Recycling gebracht werden.
Warum kann man nicht einfach nur Akkus nehmen, komplett und gar keine Batterien? Dass es immer immer wieder aufladbar ist, dass also die Batterie ewig hält?
Naja, also die Akkus, die wir jetzt im Auto haben zum Beispiel, die sind schon recht gut, muss man sagen. Also wenn Sie heute ein Auto kaufen, ein Elektroauto, dann kann die Batterie 2000 Vollzyklen fahren, also 2000 Mal B- und Entladen. Bei dem Opel Ampera, den ich fahre, sind es 800.000 Kilometer. Tesla hat jetzt angekündigt, sie wollen die 1 Million Mile Battery, also das heißt 1,6 Millionen Kilometer. Die EU hat als Ziel ausgegeben für 2025 3000 Vollzyklen. Das wären dann 1,2 Millionen Kilometer bei meinem Ampera. So, warum ist das wichtig? Weil kein Mensch fährt ja 1,2 Millionen Kilometer oder 1,5. Wenn ich ein Auto fahre, was ich dann nach 200.000 oder 300.000 Kilometer wieder abgebe, dann habe ich da drin eine Batterie, die ist, ich sag mal, fast noch neu. Also wenn die eine Lebensdauer hat von 1,5 Millionen Kilometer, ja, dann habe ich vielleicht 250.000 abgearbeitet, dann habe ich ein Siebtel der Lebensdauer. Das heißt, ich kann die Batterie hinterher nehmen und für was anderes verwenden. Ich kann die in ein anderes Auto einbauen, ich kann die für einen stationären Speicher verwenden und dadurch, dass die dann natürlich noch einen hohen Wert hat, sind natürlich die Anschaffungskosten letzten Endes von dieser Batterie deutlich geringer, als sie im Augenblick sind. Deshalb ist die Lebensdauer so wichtig, weil im Augenblick bezahle ich die Batterie in der Weise, dass ich sage, ich kaufe die Batterie in dem Auto und hinterher wird sie verschrottet. Ja, kommen sie irgendwie ins Recycling. Wenn wir es aber nicht ins Recycling gehen, sondern weiterhin nutzen, dann haben wir auf einmal auch einen finanziellen Benefit und dann werden die Elektroautos auch nochmal deutlich billiger. Das heißt, ich meine, Tesla hat es ja jetzt vorgestern schon mal vorgemacht. Die haben eine Perspektive ausgegeben, dass bis zum Jahr 2023 bis 2025 Autos auf dem Markt sein werden, die billiger sind als Autos mit Verbrennungsmotor, obwohl sie leistungsfähiger und größer sind.
Also ist es realistisch, das umzusetzen? Weil da kann man ja viel billiger, heißt ja nicht unbedingt, dass die in der Produktion billiger sind, es ist ja auch ein Politikum mit dabei, aber ist das dieses jetzt mal 1 Million Kilometer oder wie auch immer, ist das ein realistisches Ziel, rein wissenschaftlich gesehen? Kriegen Sie solche Batterien hin?
Ja, natürlich. Also Toyota gibt jetzt schon eine Garantie auf 1 Million Kilometer für die Batterie.
Und was passiert mit der Batterie nach den 1 Million Kilometern? Muss ich sie dann so, wie sie ist, verbrennen oder kann ich sie quasi auseinanderbauen und einzelne Teile verwenden?
Also wenn ich sie recyceln möchte, da gibt es verschiedene Verfahren. Ich kann sie entweder klein schreddern und dann einfach in einen Schmelzofen werfen. Dann kriege ich am Ende unten dicken Brocken geschmolzenes Metall raus. Da stecken die ganzen schweren Metalle drin, wie Kupfer, Eisen, meinetwegen Kobalt und Nickel zurzeit noch. Und dann gibt es eine Schlacke. In der Schlacke ist Aluminium und Lithium drin. Und das kann ich dann trennen und chemisch aufarbeiten. Oder ich mache, wie manche Autohersteller das jetzt schon in Kooperation versuchen, ich baue die Batterie durch einen Roboter auseinander und trenne diese Aktivmaterialien, also die eigentlichen Speichermaterialien, die im Augenblick so als Paste auf so eine Metallfolie aufgetragen wird, die schabe ich wieder ab, sammle die und habe dann die Metallfolien und den eigentlichen Speicher getrennt und mache die nochmal sauber.
Also klassische Mülltrennung sozusagen.
So eine Art Mülltrennung, ja, genau.
Okay, also das heißt, dahin kann es auch gehen, dass das dann vergleichsweise umweltschonend entsorgt wird.
Ja, wobei man sagen muss, also wir haben jetzt im Augenblick schon eine hohe Recyclingkapazität da. Wir haben in Belgien, in Hoboken, hat die Firma Umicore einen Recyclingofen für 50.000 Tonnen pro Jahr. Und die großen Autohersteller haben eigentlich alle Verträge mit Recyclern, die ihnen die Batterien wieder abnehmen. Im Augenblick ist es aber so, dadurch, dass wir, wenn wir jetzt ein Auto kaufen und auf die Straße bringen und die Batterien so langlebig sind, da kommen die erst, ich sag mal, Mitte der 30er Jahre überhaupt ins Recycling. Das heißt, wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit, um Recyclingkapazitäten aufzubauen, wenn dann das große Hochlaufen kommt bei der Elektromobilität.
Also sehen Sie aber diese Thematik Nachhaltigkeit und Recycling nicht wesentlich problematischer an als jetzt bei Verbrennungsmotoren, wo natürlich, oder bei Herstellung von Erdöl, wo es natürlich jetzt auch immer wieder Rückstände geben wird oder beim Verbrennen?
Im Augenblick, finde ich, haben wir noch keine gute Lösung. Ja. Jeder weiß es von sich. Wir haben alle unsere Schubladen voll mit alten Handys und da stecken Akkus drin oder noch alte Laptops, die irgendwo rumliegen. Bei der Bleibatterie gibt es ein super System, wie man die Batterien wieder abgibt und die werden dann auch fast vollständig recycelt. Für die Lithium-Ionen-Akkus, dann bräuchte man irgendwie so ein Pfandsystem oder irgend sowas, was man halt einführen müsste, wie bei den Bleiakkus.
Aber wenn man das einführen würde, dann würde man da an eine relativ gute Quote hinkommen vom Recyceln her.
Also technisch ist es möglich, mehr als 90% von der Batterie zu recyceln.
Aber man hat es jetzt noch nicht politisch so, wie Sie selber sagen. Man muss nur mal nach daheim gucken, was man da alles rumliegen hat. Ne?
Also die Autoakkus schon. Wie gesagt, die Hersteller haben alle Verträge mit Recyclern. Aber bei so Batterien im Hausgebrauch, da funktioniert es noch nicht.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Autos geredet und die E-Mobilität. Ich überrasche Sie einfach, weil ich weiß nicht, ob Sie darauf vorbereitet sind. Wie sieht es denn aus mit unserem Flugverkehr? Gibt es da auch schon Möglichkeiten? Ist da was angedacht oder ist es noch was, wo man sagt, okay, in dieser Größenordnung schwierig?
Also in den USA gibt es vor allem Uber, die über elektrisch betriebene Flugtaxis nachdenken. Aber dafür brauchen sie Batterien, die nochmal deutlich mehr Speicherkapazität haben als das, was wir im Augenblick haben. Das ist ein Ziel, aber das ist im Augenblick noch deutlich weg von einer Realisierung.
Also brauchen wir uns jetzt noch keine Gedanken drüber zu machen, dann müssen wir erstmal die Autos perfektionieren.
Also im Augenblick ist es, glaube ich, noch nicht erreichbar. Was man eher jetzt andenkt, ist, dass man Flugzeuge mit Brennstoffzellen ausstattet und Wasserstoff als Treibstoff verwendet. Da muss man mal schauen, was das bedeutet, was das gelingt und was das auch für die Kosten bedeutet, weil sie brauchen da riesige Brennstoffzellen und das ist auch nicht ganz billig.
Fahren eigentlich alle Länder eine gemeinsame Strategie oder man hat immer so den Eindruck, es geht nicht nur unterschiedliche Mobilfirmen gegen Mobilfirma, sondern es geht auch Länder untereinander. Normalerweise in der Wissenschaft ist es ja immer so ein Austausch, ne? Dass sie profitieren davon, wenn die Kollegen in Chicago, China, Kenia, sonst was. Ist es da auch so oder ist es schon eher so, dass die Firmen da die Hand drauf haben und sagen, wir wollen unser Know-how aber lieber nicht hergeben, weil wir Geld damit verdienen wollen?
Ja, es gibt eine Strategie der Firmen und es gibt eine Strategie der Politiker. Und was man jetzt festhalten kann oder feststellen kann, dass es bereits eine Reihe von Ländern gibt, die bis zum Jahr 2030 oder spätestens 40 den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor beschlossen haben. Ja, da zählen die ganzen skandinavischen Länder dazu, Holland, China, einer unserer größten Märkte. Und das zwingt natürlich die Autohersteller auch dazu, wenn sie die Märkte nicht verlieren wollen, in diese Richtung zu gehen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sagen, in Deutschland, ja, Elektromobilität ist alles Mumpitz, wir fahren weiter unseren Verbrenner oder machen Wasserstoff oder irgend sowas, wird man einen Großteil seines Marktes verlieren auf Dauer, weil die anderen Länder sowieso schon umstellen. Indien hat es auch schon beschlossen. Und das ist einer der Gründe, weshalb natürlich in die Richtung jetzt immer stärker gedacht wird, weil keiner möchte enden wie, ich sag mal, ein Kutschenhersteller vor 100 Jahren. Der produziert heute auch noch Kutschen, aber es sind halt nur 10 Stück im Jahr.
Mhm. Sind wir in Deutschland gut aufgestellt, verglichen mit Skandinavien, asiatischen, amerikanischen Produkten? Die Deutschen, weil hatten wir immer Angst um die deutsche Autosindustrie, ja? Sind die da hinten dran oder kann man das so nicht sagen?
Ich würde mal sagen, es gibt unterschiedlich weit fortgeschrittene Produkte und es gibt auch unterschiedliche Strategien. Wenn wir uns jetzt Tesla mal vorknöpfen, da ist es so, dass Tesla von vornherein gesagt hat, wir möchten das gesamte Produkt Auto von A bis Z in der eigenen Hand behalten. Das heißt, die haben damals schon erkannt, dass sie eine zentrale Elektronik brauchen, um die sie dann ihre einzelnen Komponenten gruppieren, sodass das alles sehr gut abgestimmt ist und perfekt funktioniert, ähnlich wie bei Apple.
Ja, wo ich gerade sagen, das Apple-Modell. Dann, ja.
Und dann haben sie auch noch erkannt, dass die Batterie eigentlich die zentrale Komponente ist. Im Prinzip sowas wie früher der Verbrennungsmotor. Die großen Automobilhersteller, die klassischen, haben ihre Kompetenz eigentlich im Verbrennungsmotor und dann so ein bisschen in der Peripherie außenrum. Bei uns haben die Automobilhersteller gesagt, naja, wir sind ja ein Autohersteller. Das kann ja nicht sein, dass wir uns um Batterien kümmern. Das ist ja nicht unsere Kernkompetenz. Ja? Und während Tesla sagt, Vorsprung durch Technik kriege ich nur, wenn ich durch konsequentes Abbilden technischer Prozesse in der Gesamtkette, also einen gesamtheitlichen Ansatz und eine Optimierung dieses Gesamtweges nach vorne komme, verwirrt man sich hier so ein bisschen im Gewühl der Zulieferer, die alle eigentlich hoch innovativ sind und gerne was beitragen möchten, die aber vielleicht von der Automobilfirma vielleicht eher gebremst werden, weil die nicht so richtig vorangeschritten sind bisher. Und dann liefern sie was und es kommt vielleicht sowas raus wie jetzt beim VW ID3. Eigentlich ein tolles Fahrzeug. Aber es funktioniert nicht. Da stehen Tausende auf Halde im Augenblick, weil sich die Software der verschiedenen Zulieferer mit dem Zentralrechner nicht richtig versteht und da einiges ins Gehege gekommen ist. Da muss es nachgebessert werden. Und da, während bei Tesla das ganz einfach funktioniert über die Cloud, da wird ein Update aufgespielt, fertig.
Weil alles quasi in-house ist.
Genau. Muss halt hier dann der Wagen in die Werkstatt, sofern er denn noch transportabel ist. Und es muss halt ein Techniker kommen, muss seinen Laptop anstöpseln irgendwo und muss das Update hochladen.
Also es scheint so, als würden wir da vor sehr großen Veränderungen stehen, ähnlich wie es ja auch war, als der Verbrennungsmotor eingeführt worden ist. Sie reden gerade von den Kutschenunternehmen, ja, die dann ausgestorben sind. Also kann es auch durchaus sein, dass da jetzt sich der Markt neu aufstellen wird.
Ja, es wird Veränderungen geben. Man muss ja auch sagen, dass so ein Elektroauto viel einfacher ist als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Es gibt nur einen Bruchteil von Teilen, die sich noch bewegen, einen Bruchteil von Teilen, die einen Verschleiß haben. Sie bremsen ja auch nicht mehr, sondern sie gehen nur vom Gas und dann rekuperiert das Auto. Das heißt, der Elektromotor verwandelt sich in einen Dynamo und lädt die Batterie wieder auf. Ich habe nach 200.000 Kilometer immer noch die ersten Bremsbeläge drauf. Also man hat einfach keinen Verschleiß mehr. Man muss auch keinen Ölwechsel mehr machen oder Kühlwasser wechseln oder sowas. Das wird natürlich ein massiver Eingriff sein. Aber umgekehrt gibt es natürlich an anderer Stelle wieder neue Sachen, die entstehen und wo Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Augenblick haben wir so ein bisschen die Wahl, beweinen wir jetzt den Niedergang des alten Systems oder versuchen wir in das Neue, im Neuen die Chancen zu erkennen. Ja, wenn jetzt einer sagt, um Gottes Willen, wir verlieren Zehntausende von Arbeitsplätzen, muss ich sagen, okay, aber Tesla ist jetzt gerade dabei, in Grünheide 40.000 Stellen zu schaffen. Ja, hätten wir auch machen können.
Also ist da so die Innovationsfreude, wird das gebremst? Mal so als Ausblick, fühlen Sie sich von der Politik verstanden oder hätten Sie, wenn Sie jetzt Wünsche äußern dürften, wie könnten wir das, also jetzt wir nicht, aber die Politik, wie könnte sie noch da unterstützt werden?
Also als Forscher, muss ich sagen, fühle ich mich sehr gut verstanden. Ich finde, die Politik hat es rechtzeitig erkannt in Deutschland und die Forschung auf dem Gebiet gut gefördert. Ja. Was im Augenblick wünschenswert wäre von der Politik zur Umsetzung, wäre mal dieses Gewirrwarr oder dieses Wirrwarr zu beseitigen an den Ladestationen. Ja, wir haben ja im Augenblick noch keine Transparenz, insofern, dass ich an eine Ladestation gehen kann und kann da einfach mal sehen, wie viel ich eigentlich bezahlen muss für den Ladevorgang, was die Kilowattstunde kostet. Das kann ich im Augenblick nur raten oder ich muss es in meiner Karte vorher bestimmt haben. Und dann ist es so, dass die deutschen Hersteller jetzt Schnellladesäulen favorisieren von der Firma Ionity, die praktisch ähnlich wie dieses Tesla Supercharger ein Auto innerhalb von 20 Minuten fast komplett aufladen, aber für 78 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist am Ende teurer, als wenn ich jetzt einen Diesel fahren würde. Und damit schießen sie sich selber ins Bein. Tesla bietet an seinen Superchargern den Strom an für 35 Cent pro Kilowattstunde. Und da muss ich sagen, warum unterstützt die deutsche Autoindustrie ein Ladekonzept, wo ganz klar ist, dass der Kunde eigentlich was anderes möchte. Wenn ich jetzt als Kunde hergehe und sage, ich habe ein Auto, was innovativer ist, was bessere Lösungen hat, was kundenfreundlicher ist, wie diese Cloud-Lösung, was längere Reichweite hat, schnellere Ladungsfähigkeit und ich tanke dann auch nur noch für die Hälfte, für was entscheide ich mich denn da? Warum soll ich denn dann ein deutsches Produkt kaufen? Mir kommt es manchmal so ein bisschen vor, als hätten die deutschen Hersteller Lust am Untergang.
Das ist schon fast ein schönes, also schön nicht, aber ein Schluss, was das zumindest zu denken gibt. Also wir sind nicht schlecht aufgestellt, aber man merkt schon, Sie haben relativ häufig einfach den Namen Tesla erwähnt. Schon allein nur aufgrund dieser Tatsache merkt man schon, dass da doch sich Sachen verschieben werden. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen, Herr Professor Fichtner. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie Zeit gehabt haben hier bei unserer wunderbaren Sendung heute hier neben dem Ulmer Rathaus hier im Hans- und Sophie-Scholl-Platz haben wir live gesendet und wir haben einiges über die Elektromobilität und nachhaltige neue Batterien gehört von dem stellvertretenden Direktor des Helmholtz-Institutes, den Herrn Professor Dr. Maximilian Fichtner. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen vor allem viel Erfolg für Ihre weitere Forschung. Machen Sie es gut.
Ich bedanke mich. Herzlichen Dank.